für wichtige Beschlüsse, etwa über Krieg und Frieden oder über den sogenannten Ostrakismus, von dem wir gestern schon gehört haben, als wir auf der Agora waren. Das war das sogenannte Scherbengericht, mit dem die Volksversammlung unliebsame Politiker oder solche, von denen man fürchtete, dass sie der Demokratie gefährlich werden könnte, außer Landes verweisen konnte. Für diese gravierenden Beschlüsse mussten mindestens 6.000 Stimmen abgegeben werden. Wir wissen nicht genau, wie viele Leute in der Athener Volksversammlung tatsächlich zusammenkommen konnten. Man schätzt bis zu 20.000, wobei sicherlich niemals alle Bürger tatsächlich gleichzeitig in der PYX gewesen sind. Aber da war sehr viel Platz für sehr viele Menschen. Aber wenn es zu entscheidenden Beschlüssen kommen sollte, musste man 6.000 Stimmen auf sich versammeln. Wie gesagt, das war die Volksversammlung. Das eigentliche Exekutivorgan der Athener Demokratie war aber dieser sogenannte Rat der 500. Dieser Rat wurde jedes Jahr neu zusammengesetzt, wobei klar war, dass niemand in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das Amt eines Ratsmannes des Rates der 500 bekleiden durfte. Also die Legislatur, wenn man so will, dauerte für jeden Beteiligten immer nur maximal ein Jahr und überhaupt durfte man nicht mehr als zweimal in seinem Leben dem Rat der 500 angehören. Und hier ist dann das Prinzip, man wollte sicherstellen, dass hier niemand irgendwie die Sachen dominiert, sondern dass eben für möglichst viele im Rat der 500 Platz sein sollte. Wie setzte sich der Rat der 500 zusammen? Ich hatte davon gesprochen, dass Kleisthenes die Athener Polis neu geordnet hatte. Und die grundlegende Ordnung der Polis sah so aus, auch davon haben wir gestern auf der Agora gehört, es gab 10 sogenannte Phylen. Ja, das übersetzt man mit Stämmen, aber das ist ein missverständlicher Begriff. Wer von Ihnen mal in der Toskana war, in Siena oder so, der kennt das System der Kontraden, eigentlich so Stadtviertel. Ja? So ähnlich darf man sich das in Athen vorstellen. Das heißt, ganz Attika war in 10 solcher Bereiche unterteilt und jeder dieser 10 Bereiche entsandte 50 Personen in den Rat der 500. Und zwar wurden diese Personen, und das ist nun ein erstaunliches und wie ich Ihnen noch zeigen werde, sehr signifikantes Charakteristikum der attischen Demokratie, diese Leute wurden durch Los in das Amt gebracht. Sie wurden nicht gewählt, sondern sie wurden ausgelost. Ja? Das heißt, wenn Sie Bürger in Athen waren, konnte es Ihnen passieren, dass das Los auf Sie fiel und Sie für ein Jahr in den Rat der 500 gewählt, eben nicht gewählt, sondern gezogen, gelost wurden. Ja? Um das möglich zu machen, bekamen sie dann eine kleine finanzielle Unterstützung in Gestalt von Diäten ausgezahlt, die eben sicherstellen sollten, dass auch einfachere Bürger, die vielleicht einen kleinen Handwerksbetrieb betrieben, ja, und halt schwere Verdienstausfälle gehabt hätten, auf diese Weise tatsächlich diesem Amt nachgehen konnten. Die Ratssitzungen fanden täglich statt. Ja, also jeden Tag, aber außer der Feiertag. Jetzt wissen wir vom attischen Festkalender, dass fast jeder dritte Tag in Athen ein Feiertag war, sodass man so viel dann auch nicht im Rat zusammenkam. Aber doch nicht selten, und das Ganze im Ratsgebäude auf der Agora, im Bulleuterium, das wir gestern auch gesehen haben. Was war die Aufgabe des Rates? Wie gesagt, er musste die Entscheidung, die die Volksversammlung beschlossen hatte, am Ende des Tages dann exekutieren. Darüber hinaus war er aber auch zuständig für die Aufsicht über die etwa 700 Beamten, die sich die Stadt Athen leistete, die für verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel die Wasserversorgung oder die innere Sicherheit der Stadt, Sorge tragen mussten. Am Ende ihrer Amtszeit musste jeder einzelne Ratsmann vor der Volksversammlung Rechenschaft über sein Tun ablegen und mit anderen Worten Rede und Auskunft stehen für das, was er getan hatte. Volksversammlung, Rat der 500, es gibt dann noch ein weiteres Gremium, ein noch kleineres Gremium, das nun wiederum die Leitung der Ratssitzungen innehatte. Und das waren die sogenannten Prytanen, von denen wir gestern dank unserer beiden Führerinnen auch schon einiges gehört haben, weil das die Leute waren, die im Prytaneion tagten, vor dessen Resten wir gestern gestanden haben. Jede Phyle, Sie erinnern sich, 10 von diesen Phylen in Athen, konnte für ein Zehntel des Jahres oder musste für ein Zehntel des Jahres die Mitglieder der sogenannten Prytanie oder Prytanie, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, stellen. Das heißt, jeder Stadtteil, wenn man so will, führte in einem Zehntel des Jahres die Oberaufsicht über die Stadt. Denn es war die Aufgabe der Mitglieder der Prytanie, dass sie eben die Sitzungen des Rates leiteten und auch die Volksversammlung letzten Endes leiteten. Diejenigen, die Mitglied der Prytanie waren, lebten in dem Prytaneion, wo sie gemeinsam aßen und während der Dauer ihrer Amtszeit auch wohnten. Wobei der Vorsitz auch hier wiederum täglich wechselte. Das heißt, im Prinzip jeder, der da reingewählt war, musste einmal den Vorsitz innehaben. Und wenn der Tag, an dem er den Vorsitz hatte, nun gerade mit einer Volksversammlung zusammenfiel, dann hatte der Vorsitzende der Prytanie auch den Vorsitz über die Volksversammlung. Okay, müssen Sie sich nicht alles merken. Das Erstaunliche ist nur, man sieht hier bereits die Tendenz, die verfolgt wurde, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen, nämlich die Menschen, soweit es geht, am politischen Tagesgeschäft zu beteiligen. Und das trifft eben auch für die Beamten zu. Wie gesagt, etwa 700 Beamten und auch die höchsten Beamten, wurden allesamt durchs Los bestimmt. In Athen wurde so gut wie nie gewählt. Man loste die wichtigsten Ämter der Stadt aus, auch die Archonten, die eigentlich höchsten Beamten waren. Allerdings für die höchsten Beamten wurden die sozusagen nur die Namen derer in den Lostopf gegeben, die den beiden höchsten Gehaltsstufen oder Vermögensstufen in Athen angehörten, weil man sicherstellen wollte, dass niemand aus den unteren sozialen Schichten das Amt des Archonten sozusagen gebraucht oder missbraucht, um eigenen wirtschaftlichen Interessen nachzugehen. Zwar komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, für die attische Demokratie von fundamentaler Bedeutung, das Ökonomische, soweit es geht, vom Politischen zu trennen. Dieses Anliegen, das steckt hier letzten Endes dahinter. Interessant ist dann auch wieder, wer ausgelost wurde, wurde zunächst mal einer Prüfung unterzogen. Allerdings nicht etwa einer Prüfung auf die Kompetenz hin, sondern eine Prüfung über die Abstammung und die Vorgeschichte der betreffenden Person. Man wollte sicher sein, dass die sozusagen aus guten Verhältnissen kamen. Auch hier gilt, niemand, der einmal in ein Beamtenamt gelost worden ist, durfte es zweimal ausüben. Jedes Amt für jede Person nur ein einziges Mal. Die Beamten standen unter der direkten Aufsicht eben des Rates der 500 und mussten gegenüber dem Rat der 500 für ihr Tun Rechenschaft ablegen. Wenn der Rat der 500 ihnen das Vertrauen verweigerte, wurde der Fall an die Volksgerichte delegiert und schlimmstenfalls blühte einem Beamten, der sich bereichert hat oder was auch immer, ein Strafverfahren. Ein paar wenige Ämter wurden dann allerdings doch durch Wahl vergeben. Und zwar immer dann, wenn es um wirkliche Fachkompetenz ging. Zum Beispiel die Oberaufsicht über die Athener Trinkwasserversorgung wurde einem entsprechend kompetenten Wasserbaumeister übertragen. Und auch das vermutlich wichtigste politische Amt in Athen wurde durch Wahl entschieden, und zwar durch Wahl aus dem Rat der 500, nämlich das Amt des Strategen, das heißt des obersten Befehlshaber der Athener Streitkräfte. Und das ist eben genau das Amt, was Perikles in dieser Zeit wiederholt ausführte. Und dadurch wurde er im Prinzip zum einflussreichsten und wichtigsten Politiker der Stadt, weil es das einzige Amt war, in das man wiedergewählt werden konnte. So erklärt sich eben, dass Perikles dann die Möglichkeit hatte, tatsächlich über einen längeren Zeitraum die Athener Politik zu prägen. Volksversammlung, Rat der 500, in den immer neue Leute gewählt wurden, Beamtentätigkeiten, in die immer neue Leute gelost wurden. Also man sieht schon, die attische Demokratie basierte zu einem großen Teil auf dem Partizipationsprinzip, wenn man das so nennen möchte. Das Gleiche gilt auch interessanterweise für die Rechtsprechung. Schon Solon hatte Volksgerichte in Athen eingeführt. Kann man sich so vorstellen wie geschworene Gerichte, nur ohne professionellen Richter. Das heißt, Rechtsfälle wurden in Athen den Bürgern vorgelegt, die in unterschiedlich großen Tribunalen quasi die Rechtsstreitigkeiten der Bürgerschaft selber regeln. Ausnahme, habe ich gestern schon mal besprochen, waren die Blutgerichtsprozesse, die dem Areopag übertragen wurden. Alle anderen Prozesse wurden von den Volksgerichten ausgeführt, zumindest in der Anfangszeit der Demokratie. Und die konnten unterschiedlich groß sein. in gravierenden Fällen wurden alle 6.000 möglichen Richter, die per Los aus der Athener Polis zusammengestellt wurden, zusammengerufen, um bei schwerwiegenden Rechtsfällen miteinander Recht zu sprechen. Wobei miteinander Recht sprechen interessanterweise nicht bedeutet, dass sie miteinander diskutiert hätten, sondern ein Verfahren vor einem Volksgerichtshof lief so ab. Der Ankläger hielt seine Anklagerede, der Angeklagte konnte sich verteidigen und danach wurde abgestimmt. Ohne weitere Diskussion. So hat man damals Recht gesprochen. Ob das unserem heutigen Rechtsverständnis entspricht oder nicht, sei mal dahingestellt. Interessant sicherlich auch für Sie ist das Thema Finanzen. Wie haben die das eigentlich alles finanziert? Auch hier interessant, es gab keine einheitliche Finanzverwaltung in Athen. Es gab eine Kasse der Polis, also des Gemeinwesens, aus der zum Beispiel die Diäten der Mitglieder im Rat der 500 finanziert wurden oder auch die kleine Polizei, die sich die Athener Polis leistete. Diese Poliskasse wurde im Wesentlichen gefüllt durch Pachteinnahmen von öffentlichen Betrieben, die halt an Unternehmer verpachtet wurden, dann auch durch Kopfsteuern, die sogenannten Metöken zu erbringen hatten. Metöken waren eben die freien Menschen, die in Athen lebten, die aber keine Bürgerrechte genießen konnten. Ja, die konnten freien Handel treiben, die konnten tun, was immer sie wollten, aber sie zahlten eine Kopfsteuer, sozusagen eine Aufenthaltsgenehmigung in Athen. Dann gab es eben staatliche Betriebe, die Einnahmen flossen in die Staatskassen. Was es allerdings nicht gab, war Ertragssteuern oder dergleichen. Ja, also wenn Sie in Athen ein Business betrieben haben, wurden Ihre Einkünfte, die Sie dabei hatten, nicht versteuert. Nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn die Stadt eine Flotte aufbauen musste, weil die Perser anrückten, wurden Vermögenssteuern erhoben. Aber das geschah offenbar eher selten. Interessant ist auch, dass es neben dieser öffentlichen Poliskasse, die übrigens auch von ausgelosten Beamten verwaltet wurde, also keineswegs Leute, die BWL studiert hatten oder Finanzexperten waren, sondern sie wurden ausgelost und hatten dann die Verantwortung, über die Athener Staatskasse zu führen. Neben der Poliskasse gab es noch die Tempelkasse. Der Parthenon zum Beispiel war reich, weil, wie es sich so damals gehörte, wenn man einen guten Grund hatte, sich der Schutzgöttin der Stadt Athene dankbar zu erweisen, dann entrichtete man eine Spende an die Tempelkasse. Oder wenn zum Beispiel Pilger nach Athen kamen, dann kam Geld in die Tempelkasse. Das Geld, das in der Tempelkasse war, gehörte de jure den Göttern, also Athene. Ja? Und dieses Geld tastete man natürlich nicht so gerne an, weil man sich ja sonst möglicherweise den Zorn einer Gottheit auf sich lud. Die Tempelkassen waren im Prinzip die Banken der alten Welt. Ja, es ist gut bezeugt, dass die Athener Polis sich immer wieder Geld bei einer Tempelkasse auslieh, um zum Beispiel den Bau von öffentlichen Bauwerken zu finanzieren. So war das Ganze damals organisiert. Die Schatzmeister der Tempelkassen wurden übrigens auch, Sie ahnen es schon, ausgelost. Darüber hinaus wurden öffentliche Feiern zum großen Teil von Privatpersonen oder dergleichen finanziert. Also es gab eben auch, wenn man so will, Mäzenatentum, ohne dass dieser Begriff bereits eingeführt gewesen wäre. Wenn man das jetzt zusammennimmt, dann kommt man, wenn man sich das alles genau anschaut, aus dem Staunen eigentlich nicht mehr raus. Denn man wird wohl sagen können, dass es selten eine Demokratie gab, die es geschafft hat, so viel ihrer Bürger am politischen Geschehen zu beteiligen, wie es in der attischen Demokratie der Fall war. Wenn man es zusammenrechnet, ja, wir haben neben der Volksversammlung 700 Beamte der Stadt, dann gab es nochmal 700 Beamte des attischen Seebundes, das war, wenn man so will, das größere Bündnis, das Athens Macht ausmachte. Wir hatten die 500 Ratsangehörigen, wir hatten 6.000 Volksrichter, dann nochmal etwa 1.000 Leute, die unregelmäßig für die Polis aktiv waren. Das bedeutet, 9.000 Personen, etwa ein Viertel oder ein Fünftel der gesamten Bürgerschaft, waren jeweils aktiv an den Geschäften des Gemeinwesens beteiligt. Wenn man davon ausgeht, dass diese Personen vor allem aus dem städtischen Bereich in Athen kamen, also nicht irgendwo vom Land, dann kommt man etwa zu der Zahl, dass jeder zweite Einwohner von Fernathen jeweils aktiv politisch tätig gewesen ist. sein muss. Und dabei ist der Dienst der Ruderer auf den Schiffen der Stadt beziehungsweise der Militärdienst noch nicht mit eingerechnet. Also, die Athener haben mehr oder weniger fast alle miteinander sich am öffentlichen Leben, am politischen Geschehen der Stadt beteiligt. Da fragt man sich natürlich, wer hat eigentlich die Arbeit gemacht in dieser Stadt? Ja, denn irgendwie musste ja auch das normale tägliche Leben weitergehen. Nun, da braucht man nicht lange drüber zu reden. Es waren die Sklaven, die den Großteil der Arbeit erledigten. Man rechnet etwa einen Faktor zwischen 5 und 10 pro Bürger, ja, was an Sklaven quasi in Athen lebte. Wobei man sich immer darüber im Klaren sein muss, wenn man an einen Sklaven in der Athener Polis denkt, dann darf man nicht an Sklaven auf Baumwollplantagen in den amerikanischen Südstaaten denken. Ja? Das heißt, diese Leute lagen nicht in Ketten und sie wurden auch nicht menschenunwürdig behandelt, sondern ein Sklave eines Athener Bürgerhaushaltes konnte sich frei in der Stadt bewegen. Für Sklavinnen gilt das auch. Diese Menschen verdienten auch Geld. Nicht viel, aber sicherlich mehr als heute ein Leiharbeiter oder ein Wanderarbeiter in der Volksrepublik China oder in einem südostasiatischen Sweatshop. Die Leute konnten sich dann auch nach einer gewissen Zeit freikaufen, wenn sie sparsam gelebt hatten. In Delphi zum Beispiel an den Fundamenten des Tempels, an der großen Wand, sind lauter Verträge, die alle davon künden, dass sich Menschen freigekauft haben, ja, aus der Sklaverei. Also, klar, wir können ja gerne noch drüber reden, die Sklaverei war auch schon von den griechischen Philosophen durchaus fragwürdig diskutiert. Platon war ein glühender Gegner der Sklaverei, Aristoteles hier war ein Befürworter. Lassen wir das Thema. Jedenfalls, das waren die Leute, die die Arbeit gemacht haben. Und natürlich die von mir schon erwähnten Metöken, die halt nicht sich am bürgerlichen Leben der Stadt beteiligen konnten, die aber nichtsdestotrotz ihrer Geschäfte und ihrem Business nachgehen konnten. Und damit auch durchaus Reichtum erwerben konnte. Ich möchte noch einmal Christian Meyer zitieren, der das Ganze wie folgt kommentiert. In dieser Ordnung war die radikale demokratische Konsequenz aus der allgemeinen griechischen Überzeugung gezogen, dass die Bürgerschaft die Polis sei. Wie zur Aristokratie die Beteiligung der Adligen am politischen Leben und an den Ämtern gehörte, so praktizierte die Demokratie das Gleiche mit großen Teilen des Volkes. Es hatte seine Logik. Die Bürger wollten den Adligen gleich sein, also mussten sie sich beteiligen, gerade auch an den Ämtern. Weil sie das können wollten, mussten sie die Ämter stark vermehren. Sie wollten deren Besetzung nicht zur Sache des Einflusses weniger mächtiger machen, also mussten sie sie auslosen. Keiner sollte wegen mangelnder finanzieller Ausstattung ausgeschlossen sein, daher brauchten sie Diäten. Sie wollten bestimmen, was geschah, also musste alles auf Rat und Volksversammlung ausgerichtet sein. Wichtig dabei, das möchte ich noch einmal betonen, ist, dass die Athener Verfassung oder auch das bürgerschaftliche Bewusstsein sehr darauf abhob, den Bereich der Ökonomie vom Bereich der Politik zu trennen. Ich zitiere nochmal Meyer, er schreibt, die Gleichsetzung von demokratischer Bürgerschaft und Staat war nur möglich bei einer scharfen Trennung von Haus, und damit ist eben Oikos, Oikonomia, Wirtschaft gemeint, und Polis und Politik. So resultierte die Vorstellung von der Polis oberhalb ihrer Bürger nicht zuletzt daraus, dass diese in verschiedenen Funktionen wirklich die Polis und nicht die privaten Interessen im Auge hatten. Das Erstaunliche ist, dass das wirklich funktioniert hat. Nach allem, was wir wissen, haben sich die Athener tatsächlich primär für die Belange des Gemeinwesens, also für ihre Polis, interessiert und nicht so sehr für ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen. Also das Bürgerbewusstsein, der Gemeinsinn, der Bürgersinn war offensichtlich sehr viel stärker ausgeprägt, als es in den modernen Demokratien mit einer liberalistischen Wirtschaftsordnung der Fall ist. Das zeigt sich auch darin, und jetzt verstehen Sie es bitte nicht falsch, meine Damen, dass man in der Athener Polis die Oikonomia den Frauen überlassen hat. Ja, also wenn man das Ganze gendern möchte, lief das so. Die Männer waren für das Öffentliche, für die Politik zuständig, gingen in die Volksversammlung und machten Politik. Die Frauen waren in den eigenen vier Wänden des Oikos und kümmerten sich um die Oikonomia. Das heißt jetzt aber nicht irgendwie Hausweibchen daheim am Herd, sondern ein Oikos eines Athener Bürgers, da waren die Sklaven, da waren die Beschäftigten, das war ein Kleinbetrieb oder auch ein mittelständischer Betrieb, vielleicht sogar ein Großbetrieb. Ja, und letzten Endes war die Idee, dass eben die Frau sich um die Belange des Oikos kümmert, oft dann zwar auch mit Hilfe von Vorstehern oder Beschäftigten, während eben die Männer das öffentliche Leben der Politik verantworteten. So etwa war das Ganze in Athen organisiert. Und wie gesagt, das Bemerkenswerte ist, es funktionierte zumindest für eine gewisse Spanne von Zeit doch recht gut. Was können wir jetzt daraus lernen? Zunächst einmal finde ich es höchst erstaunlich, dass die Athener die Idee der Demokratie, nämlich die Herrschaft des Volkes, wirklich ernst genommen haben. Das heißt, diese Grundidee war ja die, Sie erinnern sich an das, was ich über Solon gesagt hatte, das stimmige, harmonische Miteinander in einer Polis wird am ehesten dann gelingen, wenn die an dieser Polis beteiligten Bürger die Geschäfte, die gemeinsamen Geschäfte selber in die Hand nehmen. Das heißt, man musste möglichst viele Menschen am öffentlichen Leben beteiligen. Partizipation, ja, ist das wichtigste Prinzip der Athener, der attischen Demokratie. Das zweite ist, es musste alles möglichst in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Wir könnten das mit dem heutigen Begriff der Transparenz beschreiben. Partizipation und Transparenz auf dem Boden einer klaren und verbindlichen Rechtsordnung, der Eunomia, der guten Gesetze, das ist, wenn Sie so wollen, die Formel, die von der attischen Demokratie angewandt wurde und die dazu geführt hat, dass wenigstens für eine kurze Spanne Zeit diese Polis eben eine außerordentliche kulturelle und ökonomische Blüte realisieren konnte. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann kann man sich natürlich schon fragen, gibt es womöglich dabei etwas, an dem wir heute im 21. Jahrhundert Maß nehmen könnten oder an dem wir uns orientieren sollten. Und damit komme ich nur noch mal zu der Überschrift dieses Vortrages, die Kunst der Freiheit. Was ist es eigentlich, was die politische Kunst der Freiheit, wenn wir den alten, an der attischen Demokratie Maß nehmen, im Kern auszeichnet? Und was können wir davon für die heutige Welt lernen? Zusammenfassend auch von dem, was ich schon gestern gesagt habe, sind es 6 Punkte, die ich kurz ansprechen möchte und über die wir vielleicht dann noch ins Gespräch kommen. Der erste Punkt ist der, eine funktionierende politische Ordnung und allen voran eine Demokratie braucht eine klare Wertorientierung. Sie erinnern sich an das, was ich über den Nomos gesagt habe. Die Idee, dass ein Gemeinwesen nur dann ein gelingendes, gutes Gemeinwesen ist, wenn es gerecht und harmonisch organisiert ist. Diese Idee hat quasi wie die Sonne in einem Sonnensystem das Gravitationszentrum der Athener Polis dargestellt. Man wollte gut miteinander leben. Man wollte in einer gerechten, stimmigen Ordnung leben, in der jeder einzelne Bürger und jeder einzelne Haushalt sich auf eine für ihn passende und gute Weise zeigen und in Freiheit entfalten kann. Das war die Grundidee. Und über diese Grundidee war man sich im Prinzip einig, weil sie aus dem griechischen Mindset herausdestilliert war, der von Delphi aus seit dem 7. Jahrhundert vor Christus systematisch propagiert wurde. Man hatte also eine gemeinsame Vision. Und ich glaube, das ist etwas, was für unsere heutigen politischen Konstruktionen auch von großer Bedeutung ist. Vielleicht leiden wir manchmal ein bisschen darunter, dass wir keine klare Idee mehr davon haben, was wir mit unserem Gemeinwesen eigentlich wollen. Denken wir an Europa, ja? Wofür ist eigentlich dieses europäische Gemeinwesen gut? Die Altvorderen sagen, die Erfahrung von 2 Weltkriegen im 20. Jahrhundert hat Europa dazu gebracht, sich zusammenzuschließen. Aber das ist an die junge Generation gar nicht mehr so leicht weiterzugeben. Aber die Idee, dieses mannigfaltige Europa mit seinen vielen verschiedenen Kulturen, Sprachen, Traditionen zu einem Ganzen zu fügen, in dem die Menschen in Harmonie miteinander leben, sich aneinander inspirieren und bereichern können, die Schönheit der Vielfalt, die doch in einer Ganzheit vereint ist, das wäre doch eine glühende, eine wunderbare, leuchtende, strahlende Vision für ein künftiges Europa. Vielleicht. Ich glaube aber, diese geistige Orientierung, die Vision, eine Vision zu haben, die auch ein Gemeinwesen, eine Bürgerschaft begeistern kann, ist für eine lebendige, kraftvolle Demokratie von ausschlaggebender Bedeutung. Das Zweite, was wir von den alten Athenern nach meinem Dafürhalten lernen können, ist die Bedeutung einer, oder ist ja die Relevanz und die Bedeutung einer klaren und gut begründeten Rechtsordnung. Die alte Idee des Solons, der Eunomia, des guten Gesetzes, das so konzipiert ist, dass der Mensch darin wirklich Mensch sein kann, dass das Zoon Politikon des Aristoteles wirklich lebendig sein kann, ist heute noch genauso gültig wie einstmals. Deswegen glaube ich wiederum im Blick auf Europa, Europa braucht dringend eine gemeinsame Verfassung, dass Europa wirklich auch für alle einen verbindlichen gemeinsamen Rechtsraum darstellt. Also eine Wertordnung, eine Verfassung, das sind die beiden ersten Punkte, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Und um nochmal die Metaphorik zu verwenden, die Sie jetzt schon kennen, das bildet die Architektur des Freiraums des Politischen. Was brauchen wir aber, damit dieser Freiraum leben kann? Erinnern wir uns nochmal an das Gesagte, eine Kultur des Diskurses, eine Kultur, in der Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Und in dem Zusammenhang nun ist da einmal das wichtig, was wir jetzt gerade gesehen haben an der Athenerpolis, diese Eigentümlichkeit, dass sie ihre wichtigsten Ämter durch Los und nicht durch Wahl vergeben haben. Wir glauben ja heute gerne, Markenzeichen einer Demokratie seien freie Wahlen und schicken dann Wahlbeobachter in andere Länder, um zu schauen, ob das da auch demokratisch zugeht. Sicherlich sind Wahlen ein wichtiges Instrument der Demokratie, aber es wäre ein großes Missverständnis zu glauben, eine Regierung, die durch Wahlen etabliert wird, sei dadurch schon demokratisch. Für die Athener war nicht die freie Wahl das Entscheidende, sondern die freie Meinungsbildung. Und das macht einen großen Unterschied. Ich war vor einigen Jahren mit meiner Frau in Ägypten, formell auch eine Demokratie. Und da sagte man uns, es gibt in ganz Ägypten keinen öffentlichen Raum, in dem politische Diskurse geführt werden können. Ja? Das Einzige, was sozusagen den Bürger vermeintlich zum demokratischen Bürger macht, ist, dass er alle paar Jahre auf einem Stimmzettel ein Kreuz machen darf. Aber das ist keine Demokratie und deswegen gibt es eben in Ländern mit diesen sogenannten Präsidialdiktaturen, die zwar pro forma gewählt sind, keine Demokratie. Demokratie setzt voraus, dass Menschen wie in Athen in der Volksversammlung bei 5000 Leuten miteinander diskutieren, miteinander streiten, um die richtigen Antworten ringen und dann eben auch akzeptieren, dass möglicherweise die andere Meinung sich durchsetzt. Aber es ist das Ergebnis eines freien Austausches in einem freien Diskursraum. Und ich glaube, das ist etwas, was für uns heute von allergrößter Wichtigkeit ist, dass wir das wieder in unseren Kopf bekommen. Demokratie lebt davon, dass Menschen miteinander im Gespräch sind. Demokratie lebt von einem offenen Gesprächsraum und an dem Punkt sind die Medien gefordert, an diesem Punkt sind aber auch Bildungseinrichtungen gefordert. An diesem Punkt ist nach meinem Dafürhalten ein wesentlich schärferes und klareres Bewusstsein nötig, dass wir, um sozusagen den Freiraum des Politischen bewahren zu können, eine sehr, wie soll man das sagen, hochentwickelte Kultur der politischen Konversation brauchen. Dafür würde ich für meinen Teil mir wünschen, dass wir schon in den Schulen sehr viel stärker Wert darauf legen, dass die jungen Menschen miteinander debattieren lernen, als dass sie nur sich zu präsentieren lernen, wie das im Augenblick in vielen Schulen der Fall ist. Ja, das bringt mich nochmal auf das Thema Partizipation. Ich glaube tatsächlich, dass auch das etwas ist, was wir für die heutige Welt, gerade auch für den Kontext von Europa neu bedenken müssen. Es ist wichtig, dass sich in einer Demokratie die Bürger mit dem Gemeinwesen identifizieren können. Und das wird nur dann der Fall sein, wenn sie sich daran beteiligen dürfen, wenn sie mitmachen dürfen. Ich finde es zum Beispiel ganz toll, dass es in Irland inzwischen sogenannte Bürgerräte geben, die übrigens auch gelost werden und die auf der kommunalen Ebene in politischen Fragen quasi als beratende Gremien den gewählten Vertretern zur Seite stehen. Partizipation brauchen wir, glaube ich, sehr viel mehr, auch um zu verhindern, dass dieses Gefühl entsteht, wir hier unten und die da oben. Ja, also wir müssten darüber nachdenken, in einer künftigen europäischen Verfassung, wie wir die Bürger viel stärker am politischen Geschehen beteiligen können. Und dazu gehört dann auch das Stichwort Transparenz. Ich glaube, gerade Europa leidet massiv darunter, dass es in Brüssel so intransparent zugeht. Lobbyismus hin und her, aber es ist eines der größten Probleme der gegenwärtigen Demokratien, dass eben die wirtschaftlichen und die politischen Interessen auf eine intransparente Weise im nationalen und im europäischen Kontext miteinander vermengt werden. Da kann man sich wiederum auch an den Athenern orientieren, die genau das durch ihre Verfassung nach Möglichkeit verhindern wollten. Und zuletzt, ich hatte gestern schon darauf angesprochen, auch das wiederum ist etwas, was man bei den Athenern sehen kann. Die Demokratie braucht einfach einen hohen Bildungsstand ihrer Bürgerschaft. Die wichtigste Investition, die ein demokratisches Gemeinwesen überhaupt nur tätigen kann, ist die Investition in Bildung. Ja, und deswegen ist es halt so fatal, wenn wir die politische Bildung auf der Prioritätenliste immer weiter nach unten gesetzt haben. Ich selber bin schon vor einigen Jahren mal mit einem Vorschlag in die Öffentlichkeit getreten, mit dem ich jetzt meinen kleinen Vortrag beenden möchte, aber der mir sehr am Herzen liegt und von dem Ihnen zu erzählen mir noch ein Anliegen ist. Und zwar ist das der Vorschlag zur Installation eines europäischen Bürgerdienstes. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man in Europa so etwas wie ein Bürgerbewusstsein schaffen, so wie es die Athener hatten, ja? Eben ein Identitätsgefühl, wir gehören zu einem europäischen Gemeinwesen. Ich glaube, es ist ganz einfach, wenn man nach Maßgabe dessen, was wir früher ja auch mal in Deutschland hatten und in Österreich immer noch, für die jungen Menschen eine Zeit, oder wenn man die jungen Menschen für eine Zeit darauf verpflichtet, die Pflicht ist hier ganz wichtig, Dienst zu leisten für das Gemeinwesen. Es muss kein Militärdienst mehr sein. Ich glaube, der ist nicht mehr angemessen, wobei Dienst auch weiterhin geben sollte. Aber ein Pflichtbürgerdienst in sozialen, zivilgesellschaftlichen oder ökologischen Projekten, und das nicht auf nationaler Ebene, sondern europaweit. Wie wäre es denn, wenn wir alle jungen Europäerinnen und Europäer dazu verpflichten, ein Jahr ihres Lebens an der Schwelle zum Erwachsenenwerden in einem anderen europäischen Land sich in sozialen oder ökologischen Projekten zu engagieren, zusammen mit anderen Europäern, jungen Europäerinnen und Europäern. Wenn man das machen würde, man hätte innerhalb von einer Generation ein Netzwerk von Kontakten, die sich quer über Europa erstrecken. Man hätte junge Menschen, die für die europäischen Werte Zeit ihres Lebens geopfert hätten, die nicht nur über diese Werte reden, sondern die sie praktisch umsetzen. Und auf diese Weise, glaube ich, könnte man tatsächlich, ähnlich wie es im alten Athen der Fall war, obwohl es ein großes, Millionen von Menschen umfassendes Gemeinwesen ist, von dem wir hier reden, so etwas wie ein Bürgerbewusstsein erzeugen, einen Sinn von Zugehörigkeit, einen Sinn von Partizipation und vor allen Dingen eine gemeinsame Vision für eine politische Zusammengehörigkeit, wie wir sie eigentlich alle miteinander brauchen, um den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können. Diese Idee, ein bisschen inspiriert von Perikles und den Seinen, wollte ich Ihnen gerne noch mitteilen. Jetzt habe ich wirklich genug geschwätzt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns doch weiterhin gute Gespräche.